ein geschenktes, total neues Leben. So heißt heute Abend unser Thema. Ein geschenktes, total neues Leben. Ich möchte zu Beginn einen Abschnitt lesen aus dem Neuen Testament, aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2 von Vers 6 an. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch mit ihm. Seid in ihm verwurzelt und gegründet und steht fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid von Herzen dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfängt durch Philosophien und Lehren Trug, die sich auf menschliche Überlieferungen gründen, auf die Mächte dieser Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und in dieser Fülle habt auch ihr Teil, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer sündiges Wesen ablegtet in der Beschneidung, die Christus gebracht hat. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe und mit ihm seid ihr auferstanden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in euren Sünden und in der Unbeschnittenheit eures selbstsüchtigen Wesens. Und jetzt kommt der Höhepunkt dieses Abschnitts. Er hat uns alle unsere Sünden vergeben. Er hat den Schuldbrief des Gesetzes, der gegen uns zeugte und uns verurteilte, gelöscht, ans Kreuz genagelt und beseitigt. Ebenso hat er den Mächten und Gewalten der Finsternis die Macht genommen, sie öffentlich an den Pranger gestellt und über sie am Kreuz triumphiert. Wir haben heute Abend ein gefülltes Haus. Wir haben heute Abend sicher den Großteil der Gemeinde, vielleicht fast alle Gemeindeglieder hier im Haus. Wir haben eine Reihe Gäste, vielleicht auch aus anderen Gemeinden, vielleicht sogar von weiter her. Und wir haben eine Gruppe heute Abend, über die wir uns ganz besonders freuen. Und das sind unsere Neubekehrten. So will ich sie heute Abend nennen. Und immer wenn ich dieses Wort gebrauche, dann wissen alle, welche Gruppe ich meine. Die, die während dieser Evangelisation eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die sich bekehrt haben, wie die Bibel das nennt, die Jesus angenommen haben und jetzt mit Jesus leben wollen. Ihr Lieben, wir haben in diesen Tagen sehr viel über Sünde gehört. Ich habe sehr viel über Sünde gesagt, aber ebenso viel auch über Gnade. In Johannes Kapitel 6, Vers 37 sagt Jesus: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. In Offenbarung Kapitel 21, Vers 5 sagt Jesus: Ich mache alles neu. Das ist ein wunderbares Wort. Jesus verspricht uns nicht eine Reparatur. Das wäre auch schon etwas Wunderbares, wenn jemand mit seinem verpfuschten, kaputten Leben zu Jesus kommt und dann alles wieder zurechtgerückt wird. Das wäre auch schon schön, eine Reparatur. Aber Jesus verspricht mehr. Er verspricht ein total neues Leben. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt mit dem Wunsch, sich zu bekehren, dann bringt er sein ganzes altes Leben wie ein schmutziges Kleid. Er bringt alle seine Gedanken, er bringt alle seine Worte, er bringt alle seine Handlungen, sein ganzes altes Leben in einem einzigen Gebet zu Jesus. Er zieht sein altes Leben aus wie ein schmutziges Kleid und gibt es Jesus. Und dann gibt Jesus ihm ein neues Leben wie ein neues Kleid und dann darf er mit einem neuen Kleid in einem neuen Leben mit Jesus Christus wandeln. Das alte Kleid haben wir abgegeben und er hat uns ein neues geschenkt. In der Bibel steht, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Ich habe euch alle einige Male gefragt, meinst du das wirklich ehrlich? Möchtest du, dass Jesus dir alles vergibt? Wollen wir jetzt zusammen beten? Und wir haben ja dann zusammen gebetet. Und in dem Gebet hast du dann gesagt, Herr Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich bringe dir mein altes Leben. Ich bringe dir meine Sünde. Ich bringe dir nicht nur einige, sondern ich bringe dir alle. Nicht nur die, die ich noch weiß, sondern alle. Und hier steht jetzt, wenn wir unser Leben ihm bringen, unsere Schuld ihm bekennen, dann vergibt er uns unsere Sünde. Und die andere Wahrheit, die uns auch immer wieder beschäftigt hat, ist die, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Ihr lieben Neubekehrten, hört besonders gut hin. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch Buße tut, wenn ein Mensch sein altes Leben Jesus bringt, dann wird ihm vergeben. Das habt ihr erlebt. Wenn ein Mensch Jesus Christus aufnimmt, wird er wiedergeboren, wird er ein Kind Gottes. Ich wiederhole das jetzt noch einmal. Wenn du in Zukunft gefragt wirst, ihr redet da immer von Bekehrung, ich habe mich bekehrt, was ist denn das eigentlich? Behalte es doch. Ich sage es jetzt noch einmal so knapp wie möglich, aber so klar wie möglich. Was ist Bekehrung? Ein Mensch hat erkannt, ich bin ein verlorener Sünder. Und jetzt geht er mit seiner Sünde zu Jesus und bittet ihn um Vergebung. Das ist Bekehrung. Und was ist Wiedergeburt? Wie kommt es zur Wiedergeburt? Nachdem der Mensch seine Sünden bei Jesus abgegeben hat mit der Bitte um Vergebung, dankt er Jesus für die Vergebung und dann öffnet er sein Herz und nimmt Jesus auf in sein Leben. Wie kommt man zur Wiedergeburt? Indem man Jesus einlädt, indem man Jesus aufnimmt. Was ist Bekehrung? Der Mensch bringt seine Sünde zum Herrn und er nimmt sie weg. Und was ist Wiedergeburt? Gott schenkt das neue Leben in Jesus und der Mensch nimmt es im Glauben an. Ist jemand in Christus, schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Man könnte genauso gut sagen, ist jemand bekehrt? Ist jemand bekehrt? Ist jemand wiedergeboren? Ist jemand gerettet? Ist jemand in Christus? So ist er eine neue Schöpfung. Und dann sagt Paulus zwei Dinge. Er sagt, das Alte ist vergangen. Er sagt nicht, das Alte vergeht nach und nach. Er sagt, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. In Jesaja Kapitel 43 steht, in Vers 1, den Vers habt ihr sicher alle schon gehört, Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das dürft ihr jetzt so richtig für euch nehmen. Und dann heißt es in Vers 24, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht mehr. Gott sagt, du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden, aber ich tilge sie und ich will nie mehr daran denken. Es gibt ein Lied, heute habe ich es schon lange nicht mehr gehört, aber vor Jahren wurde das Lied oft gesungen. Auch in unserer Gemeinde haben wir es oft gesungen. Da heißt es, er hat alle meine Sünden von mir weggetan. Er hat alle meine Sünden von mir weggetan. In einem anderen Lied heißt es, nie mehr, nie mehr. Gott gedenkt der Schuld nie mehr. In einem anderen Lied, das vom Jans-Team oft gesungen wurde, auch in meinen Evangelisationen hat Hildo Jans das oft gesungen, weißer denn der Schnee, weißer denn der Schnee, mächtig ist der Helfer in Not, sein Blut macht dich weißer denn Schnee. Paulus sagt, das Alte ist vergangen. Nicht das Alte vergeht, sondern das Alte ist vergangen. Ihr Lieben, seht mal, wenn jemand ein altes Auto hat und das ist überall am Rosten jetzt hat man ihm in der Werkstatt gesagt, das hat keinen Sinn mehr, da noch Geld für auszugeben, das lohnt sich nicht mehr und du merkst das auch, du hast schon so viel reingesteckt und jetzt ist es wieder kaputt und die Reparatur soll so und so viel kosten. Und jetzt kommt da gerade ein Schrotthändler vorbei, der sagt dir, ich gebe dir so und so viel. Und dann gibst du das alte Auto ab, das wird zerlegt und die Einzelteile werden verschrottet. Vielleicht verkauft er auch noch einiges Brauchbares davon. Und du gehst in eine Firma und holst dir ein neues Auto. Das alte Auto hast du abgegeben, das wird verschrottet und du holst dir ein neues Auto. Wenn du ein neues Auto kaufst, dann baust du doch nicht das Lenkrad vom alten Auto raus, machst das da rein, dann machst du doch nicht die Lampen ab und machst sie da rein, nimmst doch nicht das Reserverad raus und legst das hier rein. Du willst mit dem alten Auto überhaupt nichts mehr zu tun haben. Du hast das alte Auto abgegeben und die Sache ist für immer erledigt. Das willst du auch nie wieder haben. Du holst dir ein neues Auto und bist glücklich über das neue Auto. Und so ist das auch hier, ihr lieben Neubekehrten. Bitte, hört das jetzt noch einmal ganz neu. Ich habe es euch bei der Bekehrung erklärt, gesagt, ist noch einmal, vergesst es nie mehr. Als du dich bekehrt hast, hast du dein ganzes altes Leben Jesus gebracht. Und Jesus hat das weggenommen. Und er hat gesagt, er will nie mehr daran denken. Und dann hat Jesus dir ein neues Leben geschenkt, ein ganz neues Leben. Er hat nicht bei dir repariert, sondern er hat dir ein neues Herz gegeben. Er hat dir ein neues Leben geschenkt. Wenn irgendwo ein Kind geboren wird, dann ist dieses Kind, wenn es geboren ist, ein richtiges Menschenkind. Ein richtiges Menschenkind. Obwohl dieses Kind noch nicht mit Messer und Gabel essen kann. Aber es ist ein richtiges Menschenkind. Und so ist das auch im Geistlichen. Wenn jemand sich bekehrt und Jesus annimmt, dann ist er ein richtiges Gotteskind. Du bist nicht erst ein richtiges Gotteskind, wenn du einige Zeit in die Gemeinde gehst. Du bist nicht erst ein richtiges Gotteskind, wenn du getauft bist. Du bist nicht erst ein richtiges Gotteskind, wenn du zum Abendmahl gegangen bist oder wenn du irgendwo in der Gemeinde mitarbeitest, sondern in diesem Augenblick, wo ein Mensch sich bekehrt und Jesus Christus aufnimmt in sein Herz und Leben, wird er ein richtiges Gotteskind, ein Erbe Gottes. Und wenn du eine Stunde später verunglückst und bist dabei zu Tode gekommen, dann bist du gerettet für alle Ewigkeit. Aber im Natürlichen ist es so, dass wenn ein Kind geboren ist, es ist zwar ein richtiges Menschenkind, aber dann setzt eine Entwicklung ein, das Kind muss manches lernen und. Und so ist das auch im Geistlichen. Wenn wir nach unserer Bekehrung und Wiedergeburt noch weiterleben, dann hat Gott natürlich manches auf seinem Plan, was wir lernen sollen, was wir tun sollen. Wir sollen ihm dienen, sollen ihm folgen, sollen gehorsam sein und so weiter. Aber gerettet bist du nicht durch irgendwelche späteren Gehorsamsschritte, sondern durch deine Bekehrung und Wiedergeburt bist du ein richtiges Gotteskind. Du bist gerettet für alle Ewigkeit und hört das. Hört es gut, du bist mit Gott im Reinen. Du bist mit Gott in Ordnung. Zwischen dir und Gott ist nichts mehr. Das geht sogar so weit, einige mögen Mühe damit haben, jetzt allein schon beim Hören, stimmt das wirklich, was er jetzt sagt? Wenn du dich bekehrt hast und wiedergeboren bist und Jesus dir deine Sünden vergeben hat, musst du nie mehr in deinem späteren Leben eine Sünde bekennen, die vor diesem Zeitpunkt deiner Bekehrung passiert ist. Die Sünde existiert nicht mehr. Du machst Jesus sogar traurig damit, wenn du am Tag nach deiner Bekehrung zu ihm gehst und sagst, Herr Jesus, mir ist da noch was eingefallen und das möchte ich dir auch noch bekennen, bitte vergib mir doch das auch noch. Jesus sagt, ich will nie mehr daran denken. Er hat dir alle deine Sünden vergeben. Ich bin manchmal traurig darüber, dass auch von manchen Theologen und großen Leuten auf der Bühne das so verkehrt dargestellt wird. In dem Augenblick der Bekehrung und Wiedergeburt wird dein ganzes altes Leben ausgelöscht. So endgültig, als wäre das nie gewesen und Gott will nie mehr daran denken. Du musst ihm keine Sünde mehr bekennen, die du vor deiner Bekehrung getan hast. Die existiert nicht mehr. Aber, und jetzt hör gut, das heißt nicht, dass du auch mit Menschen im Reinen bist. Es kann sein, dass du da irgendwo etwas Schlimmes gemacht hast, am Arbeitsplatz oder sonst wo. Vielleicht hast du an deinem Arbeitsplatz Werkzeug mitgenommen. Und du hast zu Hause in deiner Werkstatt Werkzeug, das gehört dir gar nicht. Und 3 Tage nach deiner Bekehrung bist du da, reparierst das Fahrrad oder irgendetwas und mit einmal kriegst du einen Schreck. Ja, die Kombizange, die gehört mir ja gar nicht. Der Schraubenzieher gehört mir ja auch gar nicht. Habe ich in der Werkstatt mitgenommen, in meiner Firma. Ihr Lieben, was jetzt? Und an dieser Stelle bringt der Teufel viele, viele Neubekehrte in große Not. Dann kommt der Teufel an und sagt, guck mal, was da liegt. Guck mal, was da ist. Und du willst bekehrt sein? Du willst ein Kind Gottes sein und hast hier lauter geklaute Sachen in deiner Werkstatt? Hör doch auf. Ja, Jesus hat dir alles vergeben. Du bist wirklich ein Kind Gottes, dein Herz ist rein. Aber Jesus will auch deine Werkstatt reinigen. Er will auch deine Werkzeugkiste reinigen. Und er will in deinem Haus Ordnung machen. Vielleicht hast du zu Hause in deinem Regal, in deinem Bücherregal, Videos, Videofilme stehen. Vielleicht hast du CDs mit ganz schmutzigem Inhalt, mit Filmen, die wirklich nicht zu einem Christen passen. Vielleicht hast du auch ganz komische Musik zu Hause. Wenn du sie nach deiner Bekehrung wieder einmal hörst, dann hast du irgendwie den Eindruck, also ich glaube nicht, dass Jesus Freude daran hat. Das soll nicht mehr in meinem Haus und auch nicht mehr in meinem Auto sein. Und dann räumst du dein Auto auf und dann räumst du dein Regal auf und so weiter. Und es kann sein, dass jemand nach seiner Bekehrung noch manches in Ordnung zu bringen hat. Vielleicht musst du auch zu irgendeinem Menschen gehen und einmal sagen, du Peter, damals die Sache da, als wir uns da so gefetzt haben und ich habe so schreckliche Ausdrücke gebraucht. Ich muss öfter daran denken, ich glaube, ich habe mehr Schuld als du. Es tut mir leid, Peter. Wollen wir uns nicht wieder die Hand reichen? Der Peter staunt, dass du hast doch früher immer gesagt, er hätte die Schuld. Und jetzt kommst du mit einmal und sagst, Peter, ich glaube, ich habe mehr Schuld als du. Kannst du mir das vergeben? Und dann ist die Sache geordnet. Das Bücherregal ist sauber, die Werkzeugkiste ist sauber, das Verhältnis mit dem verkrachten Nachbarn ist wieder geregelt und so weiter. Ihr Lieben, seid sensibel dafür. Seid sensibel dafür. Du sollst nichts in deinem Haus haben, was Jesus nicht gefällt. Und du sollst nicht Streit haben mit Menschen, wenn du von deiner Seite das beseitigen könntest. Jesus möchte, dass unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen auch geordnet ist. Mit Gott bist du im Reinen. Aber du darfst jetzt nicht denken, weil ich noch Werkzeug zu Hause habe, das mir nicht gehört, darum bin ich nicht richtig bekehrt. Doch du bist bekehrt, du bist wiedergeboren, du bist ein Kind Gottes. Und wenn du in einer Stunde stirbst, dann wirst du zu Jesus gehen. Aber immer dann, wenn er dir irgendetwas zeigt, dann möchte er, dass du das in Ordnung bringst und dann wieder etwas. Es kann manchmal sein, dass erst nach 2 Jahren einem irgendetwas auffällt. Und man merkt mit einmal, Mensch, was ich damals da gemacht habe, also das war aber nicht in Ordnung. Der Geist Gottes ist nicht so, dass er uns gleich alles mit einem Mal zeigt. Manch einer kann das gar nicht verkraften. Das kommt nach und nach und man sieht da etwas. Und Jesus möchte, dass unser Leben ganz sauber wird, ganz klar. Und dann haben auch wir selbst die allergrößte Freude. Da habe ich irgendwo evangelisiert und da bekehrte sich ein junges Paar, die waren so etwas über 20 und beide haben wirklich eine klare Bekehrung erlebt. Ich hatte meine große Freude. Und die Leute geben mir ja dann fast immer ihre Adresse. Ich schreibe ihnen dann, gleich wenn ich zu Hause bin, meist schon am nächsten Tag oder am übernächsten Tag schreibe ich ihnen einen Brief und dann ich sorge dafür, dass sie eine CD bekommen oder eine Kassette oder ein gutes Buch und so weiter. Hoffe dann, dass sie den Bibelkurs, den sie bekommen haben, durcharbeiten und einschicken und so weiter. Nun, da war dieses junge Paar und sie hatten beide mir ihre Adresse gegeben und dann lese ich die immer noch mal durch, damit ich sehe, ist auch alles drauf. Manchmal fehlt die Hausnummer oder irgendwo etwas. Alles klar, gut. Und als ich die beiden Karten von diesen beiden in der Hand hatte, da sah ich, die haben beide dieselbe Adresse. Aber ich wusste aus dem Gespräch, die sind befreundet, haben beide dieselbe Adresse. Und jetzt passt mal auf. Dann habe ich gefragt, habt ihr noch einen Augenblick Zeit? Ich habe mich von den anderen verabschiedet, die gingen weg und dann waren nur noch die beiden da. Und dann habe ich gefragt, ich habe das gesehen, da ihr habt beide dieselbe Adresse. Wohnt ihr schon zusammen? Ja, wohnt schon. Ist ja heute fast, ja, sehr weit verbreitet. Tausende leben so. Und ihr Lieben, ich habe schon manchmal zu solchen Leuten gesagt, wenn ich nicht bekehrt wäre, würde ich das vielleicht auch machen. Aber jetzt seid ihr bekehrt. Und dann habe ich diese beiden gefragt, wie soll das jetzt weitergehen? Und da sagt doch der junge Mann, und ich habe nur so gestaunt, da sagt der junge Mann, ich habe auch schon überlegt. Muss man sich mal vorstellen. Ich hatte noch gar nichts erklärt. Ich habe nur gefragt, wie soll das jetzt weitergehen? Dann sagt der junge Mann, ich habe auch schon überlegt. Ja, sag ich, irgendwas muss ja jetzt passieren. Ja. Dann habe ich gesagt, im Moment sehe ich 2 Möglichkeiten. Entweder du bringst jetzt deine Freunde nach Hause, ja, seid vielleicht noch ein bisschen zusammen, und dann verabschiedest du dich und gehst zur Mama. Und morgen Nachmittag besorgst du dir einen Lieferwagen, vielleicht hast du auch einen, und fährst zu deiner Freundin und holst deine Sachen ab. Ja, und dann bereitet ihr alles vor. Irgendwann werdet ihr dann heiraten und dann seid ihr natürlich wieder zusammen. Ja, Sag ich, ja, oder vielleicht ist es auch für sie einfacher auszuziehen. Und du bleibst in der Wohnung und sie zieht aus und geht wieder zurück zu ihren Eltern oder zu Freundinnen. Ja. Oder, das war gestern das Zweite, oder ihr nehmt euch morgen eine Stunde frei und geht morgen zum Standesamt und unterschreibt. Ihr unterschreibt morgen beim Standesamt, ihr macht das fest, macht Nägel mit Köpfen. Lasst euch den schnellstmöglichen Termin geben und dann seid ihr wieder da und dann bekommt ihr eure Heiratsurkunde. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Tja, so habe ich sie entlassen. Am anderen Abend, ich komme zum Zelt, da kommt ihr auch an. Und dann fragt er, Herr Bals, haben Sie einen Terminkalender dabei? Ja, den habe ich immer dabei. Und dann und dann, wir haben schon einen Termin. Ganz schnell sollte das gehen. Die hatten schon unterschrieben, alles war schon in die Wege geleitet. Und würden Sie uns trauen? Nun, das wollte ich dann nicht, das mache ich nie. Ich habe zwar schon viele Leute getraut, aber immer nur in der Gemeinde, in der ich zu Hause bin. Ich würde nie woanders Leute trauen. Das ist nicht gut, das sollte ein Evangelist nicht machen. Die Trauung gehört in die Gemeinde hinein, da wo man zu Hause ist. Und da habe ich gesagt, komm, wir gehen zum Prediger und sagen dem das. Der macht das mit Freuden. Gut, wir haben uns dann lange nicht mehr gesehen. Ein Jahr später kam ich wieder in die Gemeinde zu einer Zeltevangelisation. Ich kam ins große Zelt rein, da war ein langer Büchertisch und die beiden waren am Büchertisch, um da mitzuhelfen. Also inzwischen waren sie schon Mitarbeiter in der Gemeinde und so weiter. Und als sie mich sahen, da kamen sie hinter den Tisch raus und wollten mich begrüßen. Und dann sah ich, die Frau, die hatte einen etwas größeren Umfang. Also inzwischen war sie hochschwanger und meine Gedanken gingen zurück. Sie haben mir dann gesagt, sie haben damals sofort geheiratet. Nach der Evangelisation, eine ganz kleine Hochzeit, weil sie nicht so viel Geld hatten. Eine ganz kleine Hochzeit, haben sofort geheiratet und inzwischen war über ein Jahr vergangen und sie waren in freudiger Erwartung. Ihr Lieben, das hat mich gefreut. Solche Leute kann Gott gebrauchen. Solche Leute kann Gott segnen, die sofort Ordnung in ihr Leben hineinbringen, die sofort diese Dinge bereinigen und dann kann Gott auch seinen vollen Segen dazu schenken. Ihr lieben Neubekehrten, zwischen euch und Gott ist alles im Reinen. Aber bitte seht zu, dass auch zwischen euch und den Mitmenschen und so weiter hier unten die Verhältnisse so geordnet werden, dass Gott Ja dazu sagen und euch dann umso mehr segnen kann. Eine andere wichtige Sache, die ich euch sagen möchte. Seht mal, wenn ein Kind geboren ist, das Kind, das ist nun da, alles, wir freuen uns, aber das dauert gar nicht lange, dann hat der Kleine die Windeln voll. Und das geht dann noch eine ganze Zeit so. Hast ihn gerade sauber gemacht und rums, dann sind die Windeln wieder voll. Was passiert dann? Was passiert dann? Mal eine Frage an die Mütter, ihr lieben Mütter, die ihr schon Kinder zur Welt gebracht habt. Sag mal, wann habt ihr das Kind lieber? Wenn es sauber ist oder wenn es schmutzig ist? Nicht zu schnell antworten. Wann liebst du dein Kind mehr? Wenn es sauber ist oder wenn es schmutzig ist? Bitte? Immer gleich, oder? Also, immer gleich. Immer gleich. Nur wenn es schmutzig ist, dann kümmerst du dich sofort drum. Weil du merkst, also hier muss jetzt was passieren. Denn wenn ich das Kind nicht sauber mache dann und zu lange damit warte, dann wird es wund. Und schließlich kriegt es Fieber und wird krank und das Kind muss sauber gemacht werden. Ihr Lieben, es gibt Christen, die meinen, die Mama hat mehr Liebe als der Vater im Himmel. Die Mama sorgt für ihr schmutziges Kind. Aber wenn ein Kind Gottes schmutzig ist, dann wendet der Vater im Himmel sich ab, oder? Oh, ganz bestimmt nicht. Wenn du in eine neue Sünde hineinfällst, du bist gerade da hineingerutscht, dann ist er schon da mit seinen helfenden Händen und wartet nur darauf, dass du sagst, Herr, das tut mir leid. Da ist jetzt was passiert, ich spüre das, das war nicht gut. Das war nicht gut, es tut mir leid. Und er vergibt dir auf der Stelle und du gehst fröhlich weiter. Da musst du nicht bis zum Abend warten, bis du ins Bett gehst oder bis zum nächsten Abendmahl oder was weiß ich. Sobald du merkst, das war nicht in Ordnung, was da passiert ist, sag es Jesus. Er vergibt auf der Stelle und dann geht es fröhlich weiter an seiner Hand. Seht mal, euer altes Leben ist wie, ich mache es jetzt mal mit einem anderen Bild, wie ein Brief. Wir haben vorhin von einem Schuldbrief des Gesetzes geredet, der gegen uns zeugte und uns verurteilte. Als du dich bekehrt hast, bist du zu Gott gekommen und hast gesagt, alles, was du da festgehalten hast, das stimmt. So ist mein Leben. Das, ja, das stimmt. Das stimmt alles, das stimmt alles, das stimmt alles. Aber das tut mir alles leid. Du hast dein altes Leben gebracht, wie einen fehlerhaften Brief oder wie ein schmutziges Kleid. Und Gott hat dieses alte Kleid genommen. Er hat da nicht irgendwo eine Ecke, den schmutzigen Kragen, oder nein, er hat das ganze schmutzige Kleid, das ganze alte Leben hat Gott dir weggenommen. Er hat es weggenommen, er hat es ans Kreuz genagelt und beseitigt. Und er will nie mehr daran denken. Und dann hat er deinen Namen in ein neues Buch geschrieben. Jetzt steht dein Name im Buch des Lebens auf einer neuen Seite. Das Alte ist vergangen, seht, Neues ist geworden. Wenn aber an diesem neuen Kleid irgendwo ein Fleck ist, dann gehst du damit zu Jesus. Mit dem alten Kleid hast du nichts mehr zu tun. Aber wenn an dem neuen Kleid ein Fleck ist, dann gehst du damit zu Jesus und er vergibt. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass viele, viele Christen nur darum so viel Probleme und Nöte haben und so traurig aussehen, weil sie hier was genau umgekehrt machen. Die beschäftigen sich immer mit früher und ach ja, ich bin noch so ein Armer und was ich alles früher verkehrt gemacht habe. Und die kommen und kommen nicht davon los, obwohl Gott überhaupt nichts mehr davon hören will. Aber das, was ihnen heute passiert, ihre Lieblosigkeit, ihre schlechten Gedanken und so weiter, das beschäftigt sie nicht. Bitte vergiss das Alte, Gott hat es vergessen. Aber wenn hier an diesem neuen Kleid ein Fleck ist, bring das schnell in Ordnung. Ich möchte nie mit unvergebener Sünde zu Bett gehen. Ich möchte nie mit unvergebener Sünde ins Auto steigen. Ich möchte ein geordnetes Leben haben. Wisst ihr, was Heiligung bedeutet? Heiligung bedeutet ein ständig geordnetes Leben. Heiligung bedeutet nicht ein fehlerfreies Leben. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der ein fehlerfreies Leben hat. Jeder macht mal etwas, denkt mal etwas, sagt mal etwas, wo er hinterher merkt, ah, das war nicht so in Ordnung. Heiligung bedeutet ein ständig geordnetes Leben und dabei will Jesus euch helfen. Jemand hat einmal gesagt, es ist keine Schande, verloren zu sein. Aber es ist eine Schande, verloren zu bleiben. Es ist keine Schande, wenn ein Bekehrter einmal stolpert, aber es ist eine Schande, wenn er liegen bleibt. Denk mal an einen Sportler, der ist vielleicht Europameister oder Weltmeister sogar. Frag mal einen Weltmeister, egal welche Sportart. Nehmen wir mal einen Boxer. Aber angenommen, du hättest ein Gespräch mit einem Boxer. Da sitzt einer. Ja. Weltmeister ist er nicht geworden, aber wenn er weitergemacht hätte, wer weiß. Angenommen, wir hätten jetzt einen tatsächlichen Weltmeister hier. Frag mal einen Weltmeister, ob er viele Siege errungen hat. Dann wird er dir sagen, oh ja, sonst wäre ich nicht Weltmeister. Und dann frag mal, hast du auch manchmal Niederlagen erlebt? Und dann wird er sagen, oh ja, viele. Einige Male war ich sogar K.O. Ja, und bist trotzdem Weltmeister geworden? Ja, wie ist das möglich? Er sagt, ich bin immer wieder aufgestanden. Bin immer wieder aufgestanden, habe weiter trainiert, weiter gekämpft, bis ich an der Spitze war. Ihr Lieben, das ist genauso im Geistlichen. Paulus gebraucht genau dieses Bild und spricht davon, von diesem Kampf. Wir sind zum Glaubenskampf berufen, steht in der Bibel. Der Glaubenskampf ist der größte Kampf, den es in dieser Welt überhaupt gibt. Und Gott möchte, dass wir trainieren. Gott möchte, dass wir nach jeder Niederlage schnell wieder aufstehen und weiter trainieren und weiter kämpfen. Aber wenn du kämpfst, bitte, bitte kämpfe nicht in eigener Kraft, sondern kämpfe in der Kraft Gottes, in der Kraft Jesu. Der Apostel Paulus vergleicht unsere Glieder mit Werkzeugen. Auch wenn ich zurückdenke an mein altes Leben, was diese Hände alles gemacht haben, Ihr Lieben, da könnte ich vor mir selber ausspucken. Wenn ich nur an die Hände denke. Und wenn ich dann noch an meine Füße denke, wo die überall mich hingetragen haben, da wäre Jesus nie hingegangen. Wenn ich an meine Augen denke, wenn ich an meine Ohren, an meine Lippen denke, ja, meine Lippen, boah. Unsere Glieder sind Werkzeuge, steht in der Bibel. Vor der Bekehrung waren unsere Glieder Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Und jetzt nach der Bekehrung sollen unsere Glieder Werkzeuge der Gerechtigkeit werden. Ich weiß nicht, wie oft ich morgens am Bett gekniet habe, bevor ich zur Arbeit fuhr mit meinem Motorrad. Wie oft ich morgens am Bett gekniet habe, Gott gedankt habe für die Nacht, für den neuen Tag, gebeten habe, dass er mich heute führt, dass er heute mit mir ist. Und wie oft ich dann gesagt habe, Jesus, jetzt weihe ich dir meine Hände. Ich weihe dir meine Hände, sie sollen heute dir dienen. Ich weihe dir meine Augen, meine Ohren, meine Lippen, meine Füße. Mein ganzer Leib soll ein Werkzeug Gottes sein. Hilf mir. Und manchmal war das so schwer. Die ganze gottlose Gesellschaft da in der Firma, was man da alles gehört hat und gesehen hat und was einem alles angeboten wurde. Nachfolge Jesu ist ja kein Spaziergang. Nachfolge Jesu ist ein Kampf. Wenn ich jetzt an diese Jungs denke, an die Mädchen denke, manche 12 Jahre alt, umgeben von Gottlosen. Dann kommt einer mit der Zigarette und irgendwann kommt er dann mit Drogen und so weiter. Das sind Kämpfe, das sind Versuchungen. Aber du hast schon am Morgen gebetet, Herr Jesus, heute will ich für dich leben. Meine Hände weihe ich dir, meine Füße weihe ich dir, mein ganzer Leib soll dir zur Verfügung stehen. Oh, ihr jungen Männer! Oh, ich wünschte, ihr würdet jeden Tag mit dem Wunsch leben, ich möchte ein Mann Gottes sein. Ich möchte ein Mann Gottes sein. Ich möchte so leben, dass Jesus sich jeden Tag über mich freuen kann. Ihr jungen Mädchen, ja, manche haben sich bekehrt, die waren erst 10 Jahre alt oder noch jünger. Ihr jungen Mädchen, wie schnell vergehen die paar Jahre. Und dann seid ihr 12, und dann seid ihr 13, und es wird immer schwieriger. Und dann seid ihr 14, und dann kommen die Jungs. Und wie viele, viele gibt es, die von Bekehrung, von Jesus, von Bibel keine Ahnung haben. Die haben nur andere Sachen im Kopf. Bitte denke daran, dein Leib ist kein Spielzeug des Teufels. Dein Leib ist auch kein Spielzeug lüsterner Männer, sondern dein Leib ist ein Tempel Gottes. Das steht in der Bibel. Dein Leib ist ein Tempel Gottes. Jesus wohnt in dir. Und du solltest deinen Leib wirklich für ihn da haben. Wenn du den Wunsch hast, einmal zu heiraten, die meisten jungen Menschen haben diesen Wunsch. Ich rate dir, also ich erinnere mich noch daran, wie unser Daniel, der war noch keine 12 Jahre alt, hat unser Daniel mal gesagt, Mutti, eigentlich schade, dass du schon verheiratet bist. Und da hat Margret, so hieß meine erste Frau, die 1992 starb, hat Margret gesagt, aber ich bin doch gern verheiratet. Was soll das, Dani? Und dann sagt der Daniel, ja, das weiß ich ja, dass du gern verheiratet bist, aber also wenn du noch nicht verheiratet wärst, dann würde ich dich fragen. Gut, oder? So in seinem kindlichen Sinn mit 12 oder vielleicht war er auch erst 10, ich weiß nicht mehr genau. Dann würde ich dich fragen. Das hat uns so gefreut. Daniel hat uns beobachtet, er hat seine Mutti beobachtet, seinen Vater beobachtet, er hat unsere Ehe, er kannte uns, die Kinder kennen ja ihre Eltern so gut. Und irgendwie hat er gedacht, so möchte ich auch mal leben. So eine liebe Frau möchte ich auch einmal. So möchte ich auch mal leben. Und wenn dann Kinder anfangen, schon mit 12 Jahren, mit 13 Jahren, darum zu beten. Herr Jesus, du weißt, ich möchte auch gern einmal heiraten später. Bitte bewahre mich vor jeder Verbindung, die nicht gut ist. Bewahre mich vor jeder Freundschaft, die nicht gut ist. Bitte, Herr Jesus, zeig du mir deinen Weg. Zeig du mir deinen Willen. Oh, ihr jungen Leute, verpfuscht nicht euer junges Leben. Wie viele unglückliche Ehen gibt es? Wie viele unzufriedene Eheleute, manchmal auch in christlichen Kreisen. Wenn man hinter die Kulissen sehen könnte, da fließen manche Tränen. Das ist nicht alles so rosarot. Bitte betet, weiht euch Jesus, damit er euer Leben ganz, ganz reich machen kann, auch an dieser Stelle. Jesus hat einmal gesagt, wer mich lieb hat, der hält meine Gebote. Und Johannes, der es wissen musste, sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Für Menschen, die Jesus lieb haben, ist das nicht schwer. Wer Jesus wirklich lieb hat, der überlegt sich schon am Morgen, wie könnte ich heute Jesus eine Freude machen? Wie könnte ich ihm heute dienen? Und wenn es dann einen Ausrutscher gibt, dann ist man sofort bei ihm und bittet ihn um Vergebung. In Titus Kapitel 2, Vers 14 steht, Jesus hat sich für uns hingegeben. Jesus hat sich für uns hingegeben am Kreuz, um uns von jeglichem Sündendienst loszukaufen und sich ein Volk zuzubereiten, das für ihn da ist und sich eifrig in guten Werken betätigt. Ihr lieben Neubekehrten, ich möchte euch jetzt 3 Ratschläge geben. Also eigentlich müsste ich sagen, ich möchte euch 3 Bedingungen nennen. 3 Bedingungen. Ich glaube, das ist das bessere Wort statt Ratschläge. 3 Bedingungen. Ganz wichtig. Wenn ihr die 3 Bedingungen erfüllt, dann wird euer Leben garantiert ein gesegnetes Leben werden. Ich mache das jetzt mal mit einem Bild. Stellt euch mal vor, wir würden einen Pavillon bauen für eine Ausstellung. Ein riesiges Dach, 30 Meter Durchmesser mit 3 Säulen. 3 Stahlbetonsäulen, die tragen dieses große, runde Dach. Vielleicht noch größer, ist möglich, wenn das richtig berechnet wird. Diese 3 Säulen tragen dieses große, runde Dach. Und darunter können jetzt die Aussteller ihre Sachen aufbauen. Wenn eine von diesen Säulen hier nicht richtig berechnet ist oder zerstört wird, dann bricht die ganze Geschichte zusammen. Egal welche Säule. Alle 3 Säulen sind wichtig. Wenn eine von diesen 3 Säulen bricht, dann fällt alles zusammen. Und wenn die anderen noch so stabil, noch so gut wären. Diese 3 Säulen sind wichtig. Und jetzt will ich euch 3 Säulen zeigen für euer Glaubensleben. Also wenn ihr das behaltet und wenn ihr das lebt, was ich euch jetzt ans Herz lege, dann wird es gut. Die erste Säule. Was kann das sein? Die Bibel. Lies deine Bibel jeden Tag. Ich persönlich glaube, dass Bibellesen für einen Christen noch wichtiger ist als Beten. Wenn ich die Bibel lese, redet Gott mit mir. Und wenn ich bete, rede ich mit ihm. Beides ist wichtig. Diese Wechselbeziehung, die ist ganz wichtig. Aber es ist ganz wichtig, dass Gott zu dir reden kann. Und wenn Gott zu dir reden kann, dann wirst du automatisch zum Gebet hingezogen. Lies deine Bibel jeden Tag. In der Bibel steht kein Wort zu viel. In der Bibel steht auch kein Wort zu wenig. Da steht genau das drin, was du wissen musst für ein gesegnetes Leben, das Gott ehrt. Und das Interessante ist ja, dass ein bekehrter, wiedergeborener Mensch seit seiner Bekehrung mit einem Mal die Bibel versteht. Das ist interessant. Früher hat dir das vielleicht gar nichts gesagt. Und jetzt mit einmal verstehst du die Bibel. Ganz einfachen Rat. Fang beim Neuen Testament an, bei Matthäus. Und dann liest du einfach Matthäus 1, ein Kapitel bis zur nächsten dicken Überschrift. Die Geburt Jesu. Dann liest du diese Geschichte am nächsten Tag. Dann kommt die nächste Überschrift, die Weisen aus dem Morgenland. Liest du die Geschichte. Am nächsten Tag wieder eine, die Flucht aus Ägypten. Und dann der Kindermord des Herodes. Dann die Rückkehr aus Ägypten. Dann der Bußprediger Johannes der Täufer. Dann die Taufe Jesu. Und jeden Tag eine Geschichte. Vielleicht denkst du auch, das ist mir zu wenig. Dann liest du eben ein ganzes Kapitel. Und manche Leute lesen noch mehr. Aber wichtig ist, dass du jeden Tag etwas liest. Ihr Kinder, habt ihr eine Bibel? Wenn ihr noch keine Bibel habt, bitte, dann sagt es euren Eltern. Ich wünsche mir eine Bibel, aber nicht zu Weihnachten, sondern diese Woche noch. Ich wünsche mir eine Bibel. Und wenn möglich, nicht so ein kleines Spielzeug, wo man kaum was findet, sondern eine richtige Bibel für zu Hause. Am besten eine richtige große Bibel, wo man auch mal was drin anstreichen kann und so weiter, damit man es leicht wiederfindet. Und dann lies deine Bibel jeden Tag und du wirst eine Entdeckungsreise machen. Auf der Entscheidungskarte, die ich euch gegeben habe, als ihr euch bekehrt habt, sind auf der Rückseite ganz wichtige Bibelstellen. Lest die doch einmal aufmerksam durch. Dann habe ich euch einen Bibelfernkurs gegeben. Jemand hat ihn gleich am nächsten Tag ausgefüllt und hat ihn mir schon mitgegeben für unser Büro. Das hat mich gefreut. Wenn ihr noch nicht angefangen habt, bitte fangt doch morgen dabei an und macht den Bibelfernkurs, füllt ihn aus und schickt ihn ein an unser Büro. Wir sehen ihn durch und schicken ihn sofort wieder zurück mit Nummer 2. Dann könnt ihr Nummer 2 ausfüllen, einschicken. Und dann bekommt ihr es zurück mit Nummer 3, dann Nummer 4, dann Nummer 5. Und dann hört es auf. Wenn ihr diese 5 Bibelfernkurse wirklich ausfüllt und einschickt, ihr werdet so viel dabei lernen. Bitte, bitte macht es doch. Einige der Älteren haben sich sogar den Bibelkurs in 18 Monaten durch die Bibel besorgt. Wenn ihr den durcharbeitet, dann werdet ihr natürlich eine ganz gewaltige Entdeckungsreise machen. Ihr Lieben, das ist die erste Säule, die erste Säule. Aber jetzt habe ich erst über eine gesprochen, jetzt kommt die zweite. Was kann das sein? Das Gebet. Bete jeden Tag. Bete jeden Tag. Ihr lieben Eltern, ihr müsst da ein bisschen mithelfen. Ihr dürft den Kindern nicht befehlen, dass sie Bibel lesen und beten sollen. Das geht nicht gut, das dürft ihr nicht befehlen. Aber wenn ihr euren Kindern sagt, wie ihr es macht, wie wertvoll das für euch ist, und den Kindern sagt, Mensch, was hast du heute Morgen gelesen und hast du es verstanden? Man spricht darüber, man nimmt sich etwas Zeit dafür. Dein Kind soll am Morgen ganz allein für sich etwas in der Bibel lesen. Ihr Kinder, habt ihr alle einen Wecker? Wenn ihr keinen Wecker habt, dann bittet auch die Eltern darum, dass sie euch einen ordentlichen Wecker kaufen. Aber auch nicht so ein kleines Spielding, so einen richtigen Wecker. Und der wird gestellt und von jetzt an stehst du jeden Morgen 10 Minuten früher auf. Aber das gilt jetzt für alle. Ich weiß nicht, was ihr denkt von mir. Also ich weiß, wie man ein siegreiches Leben führen kann. Martin Luther hat gesagt, wer nicht am Morgen betet, ist arm den ganzen Tag. Sein Engel bleibt zurück und ruft ihm traurig nach. Ich kann dich nicht begleiten, ich bleibe heute zurück. Dir drohen viel Gefahren und nirgends hast du Glück. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber da ist eine Menge dran. Wer nicht am Morgen betet, ist arm den ganzen Tag. Ich tanke doch vor der Reise und ich schiebe nicht mein Auto den ganzen Tag mit leerem Tank durch die Welt und am Abend tanke ich. Ich tanke vor der Reise. Ich brauche Kraftstoff und dann fahre ich los. Und so auch hier, lies deine Bibel, bete jeden Tag. Wenn jemand hier ist, der sagt, also am Morgen 10 Minuten früher aufstehen, Bibel lesen und beten, also nein, morgen, das schaffe ich nicht. Ich will euch mal sagen, was man, angenommen, du hast nur 5 Minuten, dann liest du in 5 Minuten diese Verse durch. Dann machst du mit dem Bleistift einen kleinen Haken dahin, damit du am nächsten Tag weißt, bis wo bin ich gekommen. Und dann liest du vielleicht 6 Verse in der Bibel, machst einen kleinen Haken hin, Lesezeichen rein. Und dann faltest du die Hände und betest. Und angenommen, du hättest so wenig Zeit, dass du nur noch eine Zeit hättest zum Beten. Könnt ihr den mal beruhigen da? Angenommen, du hättest nur eine Minute zum Beten und du würdest morgen früh sagen, lieber Herr Jesus, mach jetzt mal eine Minute. Ja. Jetzt, lieber Herr Jesus, du weißt, dass ich die Zeit verschlafen habe. Aber ich möchte dir doch noch ganz schnell danken für die gute Nacht. Und ich danke dir, dass ich wieder erwacht bin und dass ich aufstehen darf. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, dass du immer bei mir bist. Heute möchte ich für dich leben und heute möchte ich dir dienen und dir nachfolgen. Herr Jesus, segne mich. Bitte segne auch meine Eltern und meine Geschwister, ja die ganze Familie. Herr, und ich bitte dich auch für meine Schulfreunde. Einigen habe ich schon etwas von dir erzählt und die haben gelacht. Bitte hilf mir doch, dass ich nicht den Mut verliere. Ich will weiter für sie beten. Bitte segne die ganze Klasse und auch die Lehrer. Herr, ich bitte dich auch für meine Verwandten. Ich bitte dich auch für die Gemeinde und für alle Mitarbeiter in der Gemeinde, für die Prediger und so weiter. Bitte segne sie alle und auch die Missionare in der ganzen Welt. Oh, Herr Jesus, ich bin so dankbar, dass ich jetzt bekehrt bin, dass ich wiedergeboren bin, dass ich ein Gotteskind bin, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Ich bin so froh, dass ich mich bekehrt habe und dass ich jetzt mit dir leben darf. Jetzt muss ich aber schnell aufstehen. Amen. Oder schnell ins Bad. Wisst ihr, wie lange das eben war? Hat jemand auf die Uhr geguckt? Das war genau eine Minute. Es war genau eine Minute. Ist einer hier, der mir sagen möchte, dass er morgen früh nicht eine Minute hat zum Beten? Und wenn du nicht zum Bibellesen gekommen wärst oder vielleicht nur einen Vers oder zwei Verse gelesen hättest und du faltest nur kurz deine Hände und sagst Jesus, danke für die Nacht und befiehlst dich ihn an für den neuen Tag. Bitte, ihr lieben Neubekehrten, macht das. Lest eure Bibel, betet jeden Tag. Und jetzt kommt das Dritte, das will ich ganz kurz machen, aber ich will es auch sagen, das Dritte. Es ist ja auch ungeheuer wichtig. Versäume nicht die Versammlungen, wie einige sich das angewöhnt haben. Ich glaube, dass die Apostel damals schon vor 2000 Jahren große Mühe hatte mit manchen Bekehrten. Die haben sich bekehrt und die waren wiedergeboren. Und dann kamen sie in die Gemeinde und dann fehlten sie mal, dann kamen sie in die Gemeinde, dann fehlten sie zweimal, dann kamen sie wieder in die Gemeinde und dann fehlten sie dreimal und irgendwann hat man sie gar nicht mehr gesehen. Das ist eine Not, also das ist zum Heulen, wie manche Neubekehrte ganz schnell abbauen, ganz schnell abbauen. Es kommt sogar manchmal vor, dass sich einer bekehrt und nachdem er bekehrt ist, sieht man ihn überhaupt nicht mehr wieder. Und man fragt sich dann manchmal, war die Bekehrung überhaupt echt? Hat er das überhaupt verstanden? Wenn du nicht in die Gemeinde kommst, das ist genauso, als wenn dein Kind am Abend nicht mehr nach Hause kommt und sagt, heute Abend schlafe ich im Busch oder irgendwo. Das wird nicht lange überleben. Ihr lieben Neubekehrten, lest eure Bibel jeden Tag, betet jeden Tag und versäumt nicht die Versammlungen, wie einige sich das angewöhnt haben. Der Teufel hat zwei ganz böse Waffen. Die eine Waffe ist die Verführung, und die andere Waffe ist die Verfolgung. Verführung? Der Teufel, der sagt dir sogar, das ist gut, dass du dich bekehrt hast. Ja, das ist wirklich gut, dass du dich bekehrt hast. Aber die Gemeinde, die brauchst du nicht. Du kannst auch zu Hause die Bibel lesen und beten. Die Gemeinde, das ist nicht unbedingt nötig. Und er weiß, wenn du auf ihn hörst, dann hat er dich bald wieder auf seiner Seite. Ohne Gemeinde kannst du nicht überleben. Und die andere Waffe, die er gern anwendet, das ist die Verfolgung. Jemand hat sich bekehrt und er ist wiedergeboren und will mit Jesus leben und plötzlich werden seine Spielkameraden seine Feinde. Seine Spielkameraden fangen mit einmal an zu spotten und an zu lachen oder Arbeitskollegen machen sich lustig über den Neubekehrten. Und manchmal sogar in der Familie. Da ist irgendwo, hat sich ein Mann bekehrt, die Mutter war schon bekehrt und da hat sich der Vater auch bekehrt und sie haben Söhne, die sind 14, 15 Jahre alt. Und dann sagt der 14-jährige Sohn zu seinem Vater, also Vater, bist du auch so blöd? Na, das hätte ich ja von dir nicht gedacht, dass Mama so einen Blödsinn macht. Naja, aber bist du auch so blöd und gehst jetzt dahin? Das muss ein Vater sich bieten lassen von seinem 14-jährigen Sohn. Ihr Lieben, das tut weh. Das ist Verfolgung. Das ist Verfolgung in der eigenen Familie und manchmal in der Verwandtschaft, manchmal in der Nachbarschaft. Mit einmal grüßen die Leute nicht mehr. Früher hatte man ein sehr gutes Verhältnis, mit einmal grüßen die nicht mehr. Und das tut weh, das ist Verfolgung. Aber da müssen wir dann eben durch, dann beten wir umso mehr und wer weiß, eines Tages bekehren die sich sogar. Aber bitte, wenn ihr jetzt euch überlegt, welche Gemeinde will ich denn in Zukunft besuchen? Hier sitzen Leute, ich sehe zum Beispiel Besuch aus Braunschweig, die werden wahrscheinlich in Zukunft nicht immer von Braunschweig nach Gifhorn kommen in die Gemeinde. In Braunschweig gibt es ja auch gute Gemeinden. Oder irgendjemand ist von was weiß ich woher. Und jetzt überlegt man sich ja, welche Gemeinde wäre wohl die beste Gemeinde für mich? Wo möchte Gott mich haben? Bitte betet darüber. Herr Jesus, wo möchtest du mich haben? Wie siehst du das? Vielleicht fragst du mal die Leute, die dich eingeladen haben. Wo gehst du denn hin und was meinst du, was das Beste für mich wäre? Aber bitte, bitte warte jetzt nicht ein Vierteljahr, bis du irgendwo endlich angekommen bist, sondern so schnell wie möglich solltest du eine geistliche Heimat finden. Und dann sagst du so, und hier mache ich jetzt mit. Hier will ich dabei sein, will lernen, will hören und gesegnet werden. Und irgendwann, vielleicht schon sehr bald, hat Gott auch für dich eine Aufgabe und du wirst ein Segen für viele andere. Jemand hat einmal gesagt, nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christen Pilgerlauf. Manch einer hat eine wunderbare Hochzeit gefeiert, aber inzwischen ist seine Ehe ein Gefängnis, ein Trümmerhaufen. Manch einer hat Kinder in die Welt gesetzt und man hat sich gefreut, als sie kamen. Und heute sind die Kinder irgendwo. Einige sind Verbrecher geworden. Irgendwas hat da nicht funktioniert. Jetzt wollen wir nicht Leute verurteilen. Aber das ist notvoll. Wie viele Tränen fließen da jeden Tag. Das fing alles mal so schön an. Und jetzt ist alles kaputt. Ihr Lieben, auch im Geistlichen. Manch einer hat so eine wunderbare Bekehrung erlebt. Wir haben uns gefreut. Weißt du schon, der hat sich bekehrt. Die haben sich bekehrt. Und wir haben uns gefreut. Und inzwischen ist alles wieder kaputt. Nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christenpilgerlauf. Ihr lieben Neubekehrten, noch etwas ganz Persönliches für euch. Sag mal, warum habt ihr euch eigentlich bekehrt? Warum habt ihr das eigentlich gemacht? Ihr habt erkannt, wenn ich so weiterlebe und so in die Ewigkeit gehen würde, ich wäre verloren, verdammt für alle Ewigkeit. Ich brauche Vergebung, ich brauche Leben, ich brauche Jesus. Darum habt ihr euch bekehrt. Sag mal, wie ist dir zumute, wenn du jetzt an deine Eltern denkst, die noch nicht bekehrt sind? Oder vielleicht ist deine Mutter schon bekehrt und dein Vater noch nicht. Oder vielleicht hast du Geschwister, die noch nicht bekehrt sind. Du hast Verwandte, die noch nicht bekehrt sind. Du hast Nachbarn und Arbeitskollegen, die noch nicht bekehrt sind. Sag mal, was empfindest du, wenn du an diese unbekehrten Menschen denkst? Diese Menschen sind auf dem breiten Weg, der zur Hölle führt. Wenn diese Menschen sich nicht bekehren und so in die Ewigkeit gehen, dann gehen sie in die Verdammnis für immer. Das muss uns doch zu Herzen gehen. Und ich habe manchmal bei mir gedacht, wenn ein Neubekehrter nicht gleich nach seiner Bekehrung sich darüber Gedanken macht, über die anderen Menschen, die noch nicht bekehrt sind, dann hat er irgendwie nicht richtig begriffen, um was es hier geht. Wenn ein neubekehrter Mensch nicht sehr bald nach seiner Bekehrung anfängt, für andere zu beten, dann hat er irgendwie den Zusammenhang nicht verstanden. Ihr lieben Neubekehrten, legt euch doch mal einen Zettel in eure Bibel. Und wenn das nur so ein Streifen Papier ist, und schreibt mal die Namen von der Menschen auf, die ihr am liebsten habt, die noch nicht bekehrt sind. Und jeden Morgen, wenn ihr eure Bibel lest, dann nehmt ihr schnell diesen Zettel zur Hand und sagt, Herr Jesus, und jetzt möchte ich dir noch die Namen nennen. Die Namen von den Menschen, die noch nicht bekehrt, die noch nicht wiedergeboren sind. Da stehen sie. Und der Herr wird anfangen zu wirken und wird auch dich gebrauchen als Segensträger für andere. Der Herr möge es den Neubekehrten schenken, dass sie Mitarbeiter werden und dass einmal Menschen im Himmel sind, die durch euch dahin gekommen sind. Die meisten Neubekehrten sitzen hier vorne irgendwo. Einige sitzen auch weiter hinten, einige sitzen oben. Ihr alle habt es verstanden, ich bin sicher. Hört mal, was wir jetzt machen wollen. Ich will noch einiges sagen, aber wir wollen jetzt mittendrin einfach mal ein Lied singen. Wollt ihr mal alle aufstehen hier vorne? Wir singen jetzt mal. Nein, ihr bleibt alle sitzen. Ihr bleibt sitzen. Der Chor singt jetzt und er singt jetzt einmal ein Lied. Das wird auch aufgenommen. Das Band dreht sich weiter oder die CD. Das Lied ist jetzt für euch, die ihr euch bekehrt habt. Ihr lieben Neubekehrten, für euch ist jetzt dieses Lied. Hört einmal diesen Text. Hört einmal diesen gewaltigen Text. Wer das Lied kann, darf ruhig mitsingen. Hört mal auf den Text. Jetzt habe ich eine Bitte. Ich hoffe, das ist euch nicht zu viel, ihr lieben Neubekehrten. Die singen jetzt noch einen Vers. Wollt ihr mal aufstehen? Für euch ist das Lied. Wollt ihr mal alle aufstehen? Einen Augenblick mal stehen. Da oben. Die anderen bleiben sitzen. Nur die sich in diesen Tagen bekehrt haben, waren viel mehr. Einige sind irgendwo noch versteckt, einige sind da oben. Ja, da sehe ich einige und so weiter. Jetzt singen wir den zweiten Vers. Hört mal, was jetzt kommt. Hört mal den Text. Auf mich hat nicht gegeben, doch will ich feuern. Auf mich hat nicht gegeben. Dankeschön, ihr dürft euch setzen. Jesus sagt, ich glaube, das war eine seiner schönsten Predigten, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich habe es an einem Abend in einer Predigt gesagt, theoretisch könnten alle gerettet werden, alle. Denn Jesus hat sein Blut und Leben für alle gegeben. Wir haben in dieser Evangelisation immer wieder zwei große Wahrheiten gehört. Erstens, der Mensch ist ein Sünder und darum verloren. Zweitens, Gott ist Liebe und Gott will retten. Wir haben gesehen anhand der Bibel, es gibt keine Selbsterlösung. Man kann nicht durch menschliche Anstrengung, durch Religion oder durch irgendwas gerettet werden. Erlösung gibt es nur auf der Grundlage der Stellvertretung. Und dafür hat Jesus gesorgt. Er hat sein Blut und Leben als Lösegeld gegeben für uns. Theoretisch könnte die ganze Welt gerettet werden, weil Jesus für alle am Kreuz gestorben ist, sein Blut und Leben für alle gegeben hat. Aber die meisten Leute bekehren sich ja nicht. Golgatha bedeutet nicht eine gewaltsame oder eine automatische Erlösung aller Menschen, sondern Golgatha, das Erlösungswerk, bietet die Möglichkeit zur Erlösung aller Menschen. Aber von dieser Möglichkeit muss man Gebrauch machen. Das Erlösungswerk ist, ich will es jetzt mal mit einem einfachen Bild sagen, das ist wie ein Zug, der zum Himmel fährt, wie ein Zug. Und in dem Zug sind so viele Plätze, wie es Menschen auf Erden gibt. Jeder kann mitfahren. Der Zug fährt, dann hält er wieder an, man kann einsteigen, er fährt wieder, man hält wieder an, man kann einsteigen. In dem Zug sind so viele Plätze, dass alle Menschen mitfahren könnten. Aber nur einige steigen ein. Und die meisten steigen nicht ein. Das ist eine ganz, ganz große Not. Gott appelliert an unseren Willen. Gott ist Liebe und Liebe kann nicht zwingen. Wir Menschen sind keine Automaten, wo man auf den Knopf drückt und dann machen sie das, was Gott will. Sondern Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, uns zu entscheiden. Du hast freiwillig in der Sünde gelebt und du kannst auch freiwillig erlöst werden. Zum Himmel gehen nur Freiwillige und zur Verdammnis gehen auch nur Freiwillige. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, man kann in einem sündigen Leben viele gewaltige Abenteuer erleben. Ein Stück weit habe ich das ja auch erlebt. Dass ein Leben in der Sünde kann sehr interessant sein. Manche Leute sind beim Sündigen sogar steinreich geworden. Manche Leute sind beim Sündigen berühmt geworden. Aber das Sterben in der Sünde, das ist dann nicht mehr interessant. Ich habe mal ein Erlebnis in der Schweiz gehabt, es war eins der schlimmsten. Ich habe einige ähnliche gehabt, aber ich glaube, das war das Schlimmste. Wir hatten eine Zeltevangelisation und dann kamen da Leute von einer Familie und haben mich gebeten, so gebeten, ich sollte den sterbenden Onkel besuchen im Krankenhaus. Sie haben mir gesagt, er lebt vielleicht nur noch ein paar Stunden. Und es ist immer jemand bei ihm und ein ganz gottloser Kerl, ein Flucher und ein ganz gottloser Kerl, die haben mir gesagt, das ist der größte Sünder in dieser Gegend. Aber jetzt ist er so sterbenskrank und kurz vor dem Sterben, und er weiß das, vielleicht kannst du ihm das irgendwie doch noch erklären, dass er sich im letzten Augenblick noch bekehrt. Und da bin ich zum Krankenhaus in Konolfingen, dann kam ich in sein Zimmer und da lag der, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Seine Haut wie vertrocknetes Leder, der sah aus, sowas hatte ich noch nie gesehen. Und dann kam ich zu ihm, hatte die Bibel und habe mich kurz vorgestellt. Ich bin der Prediger hier aus dem Zelt. Deine Verwandten haben dir sicher was davon erzählt. Und dann machte er den ersten Seufzer. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Dann habe ich meine Bibel genommen, habe ihm etwas vorgelesen. Gott ist Liebe. So sehr hat Gott die Welt gegeben. Ich bin verloren. Und so oft ich auch ansetzte, immer wieder,
ich muss sterben, ich muss sterben, ich bin verloren. Dann habe ich wieder was erklärt. Dann habe ich gesagt, komm her, jetzt bete ich mal für dich und dann erkläre ich dir noch etwas. Ich wollte gerade anfangen zu beten, da kommt schon wieder, ich bin verloren, ich habe Angst, ich habe Angst. Hat er sich an mir festgeklammert, ich habe Angst. Ihr Lieben, ich war eine ganze Zeit bei dem, habe immer wieder neu angesetzt. Der Mann konnte das nicht fassen. Der hat das nicht mehr fassen können. Immer wieder neu. Ich habe Angst, ich bin verloren, ich muss sterben. Zuletzt musste ich gehen. Ich konnte nicht mehr länger bei ihm bleiben. Ich musste ja zu meinem Dienst. Am anderen Morgen hat mir jemand von den Verwandten gesagt, er ist in der Nacht gestorben, mit einem richtigen Geschrei. In seinem Krankenzimmer, sich an der Nachtschwester festgeklammert. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich bin verloren. Ihr Lieben, ich glaube, dass es so etwas gibt, dass ein Mensch so oft von Gott gerufen wurde. Jakob Vetter hat es einmal so erklärt, Gott hat einen Schlüsselbund mit vielen Schlüsseln. Und Gott probiert den Schlüssel und das Herz bleibt zu. Gott probiert den Schlüssel und er will nicht. Gott probiert den Schlüssel, der hat immer von innen verriegelt. Und wenn Gott dann einmal seinen Schlüsselbund durch hat, dann legt er seinen Schlüsselbund beiseite und kommt nicht mehr. Ich glaube, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die hat Gott so oft gerufen, inzwischen hat Gott seinen Schlüsselbund weggelegt und er ruft nicht mehr. Wie ist das sonst möglich, dass manche Menschen, alte Menschen, die sind schon über 70 Jahre alt, die sind nicht bekehrt, die hören die besten Predigten, die hören die ernstesten Predigten. Und wir fragen uns mal, wie ist das möglich? Der weiß doch, dass er nicht bekehrt ist. Vielleicht lebt er gar nicht mehr lange. Warum bekehrt er sich endlich nicht mehr? Der hört das gar nicht. Der ist inzwischen so verstockt, sein Gewissen mit einem Brenneisen gehärtet, der hört das nicht mehr. Das ist etwas ganz Furchtbares. Und darum ist das so gefährlich, wenn man immer wieder aufschiebt, immer wieder aufschiebt. Und man meint, der liebe Gott, der kommt dann, bevor ich sterbe, kommt er dann doch noch einmal. Vielleicht kommt er nicht mehr. Also das war der Mann in Konolfingen. Viele von euch kommen aus dem Ostblock. Wisst ihr, wie Lenin gestorben ist? Lenin hatte eine christliche Erziehung. Und dann kam diese große Wende. Er wurde einer der großen Massenmörder. Als es mit Lenin zum Sterben ging, ist er auf dem Fußboden herumgekrochen und hat die Stuhlbeine und Tischbeine umarmt und hat sie angefleht um Vergebung für seine Verbrechen. Aber er war inzwischen so durcheinander, dass das nichts mehr gewirkt hat. Oder Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, wer kennt nicht den Namen Nietzsche? Vor seinem Sterben hat er geschrieben, die Welt ein Tor zu 1000 Wüsten stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Nun stehe ich bleich zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht. Weh dem, der keine Heimat hat. Musst du dir mal vorstellen, Nietzsche. Weh dem, der keine Heimat hat. So ging er in die Ewigkeit. Die Bibel sagt, wie werden sie so plötzlich zunichte. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Nietzsche hat 3 Tage vor seinem Tod gesagt, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, eine Ewigkeit gibt, bin ich der elendeste von allen Menschen. Goethe hat auf dem Sterbebett geschrien, mehr Licht! In einer furchtbaren Angst ist Goethe in die Ewigkeit gegangen. Sein Tod war kein Vergnügen. Der Übel größtes ist die Schuld, rief Schiller, bevor er starb. Diese Leute, die wollten Lehrer der Nationen sein, aber sie wussten nicht, wie man glücklich wird. Sie wussten nicht, wie man ein gutes Gewissen bekommt. Sie wussten nicht, wie man selig stirbt. Sie machten einen großen Fehler. Sie starben ohne Vergebung. Sie starben ohne Jesus. Ein Dichter sagt, o denke dran bei jedem Schritt, was du hier lebst, das geht mit hinüber. Der König David war in Sünde gefallen. Und dann wollte er seine Sünde verschweigen. Und dann kam ein Prophet zu ihm und legte ihm den Finger auf die Brust und sagte, David, du bist der Mann. Und dann brach David zusammen und bekannte seine Sünde. Aber bevor es soweit war, hat David eine ganz schwere Phase durchgemacht. Er sagt, Gottes Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Die anderen schliefen und David lag wach. Die anderen aßen die kostbaren Speisen und David hatte keinen Appetit. Die anderen waren wohl genährt und David wurde immer magerer. Er wurde schwach und bis dann der Prophet kam und sagte, du bist der Mann. Und dann tat David Buße und Gott hat ihm seine Sünden vergeben. Und David konnte bekennen, glückselig der Mann, der Mensch, dem seine Sünden vergeben sind. Ihr Lieben, wir haben das Evangelium gehört in diesen Tagen und eine ganze Reihe Leute haben sich bekehrt. Manche können leider heute Abend nicht hier sein und auch eine Reihe Kinder, denen es vielleicht zu spät geworden wäre. Aber alle haben diesen Schritt getan und darüber sind wir glücklich. Aber wenn wir an die denken, die das Sportzentrum verlassen haben, ohne sich zu bekehren, ich denke, dann blutet uns das Herz. Was muss noch passieren, bis sie sich rufen lassen? Was muss erst noch passieren, bis ihre Herzen endlich weich werden? Ich will euch eine Geschichte erzählen zum Schluss. Die wurde für mich zu einer ganz gewaltigen Predigt. Eine wahre Begebenheit. Einer unserer Ältesten in unserer Gemeinde hat sie uns erzählt. Und diese Geschichte passierte, als er noch in Ostpreußen wohnte und ein Junge war. Da passierte das. Eine Familie aus seinem Dorf. Sie wohnten in der Nähe der Stadt. Es war eine Bauersfamilie und der Bauer hatte einen Knecht. Früher war das ja manchmal so, dass man junge Leute, die geistig nicht so ganz auf der Höhe waren, die hat man dann einfach irgendwo zum Bauern geschickt. Hauptsache, sie hatten Essen und ein Zimmer und dann wurden sie da ausgenutzt und manchmal geschlagen. Und da war ein Bauer in dem Dorf, der hatte so einen Knecht. Und dieser Knecht, der hatte es sehr schlecht bei dem Bauern. Jedes Jahr im Herbst fuhr die Bauersfrau mit dem Ackerwagen, mit Pferdewagen in die Stadt, um da Kartoffeln und alles Mögliche zu verkaufen. Sie hatte ihre Stammkunden, die warteten schon. Dann war sie auf den Markt und hat dann das da alles gehabt. Manche Leute kauften einen ganzen Zentner Kartoffeln, manche noch mehr, manche einige Kilo und Porree und alle Rüben und alles Mögliche hatte sie dann da und machte ihr Geschäft. Jedes Jahr im Herbst. Und dann kam ein Jahr, da hat sie sich gesagt, ich habe ja jedes Mal nicht genug. Wir fahren mit zwei Wagen. Der Knecht fährt mit einem Wagen und ich fahre mit einem Wagen. Und so haben sie es dann auch gemacht. Sie hatte zwei Pferde und der Knecht hatte die anderen Pferde. Und damals, ich denke, manche von den Älteren, die wissen noch, wie das damals war. Also früher waren die Straßen nicht geteert, sondern die Straßen früher in Deutschland, die waren gepflastert. Manchmal Kopfsteinpflaster, ganz hucklig und mit Löchern drin und so weiter. Und die Wagen, die Ackerwagen, die waren nicht mit Gummireifen bereift, sondern das waren Holzräder mit einem Eisenreifen da drumherum. Und wenn dann so ein Ackerwagen über dieses Kopfsteinpflaster fuhr, dann war das ein Gepolter, das hörte man von Weitem. Naja, aber das war so, das war einfach so. Gut, die sind mit ihren Ackerwagen zum Markt gefahren und dann hat sie da ihre Sachen verkauft an ihre Kunden. Als sie dann zurückfuhren, war der Knecht vorne. Der Knecht vorne mit dem leeren Ackerwagen. Die Ackerwagen waren damals nicht so breit wie heute. Die waren unten nur so breit. Und oben waren sie breiter. So schräge Seitenteile, vorne eine Stütze, an beiden Seiten eine Stütze, hinten an beiden Seiten eine Stütze. Und da waren dann diese Seitenteile dran. Bei uns nannte man sie Flechten. Die waren dann da dran. Und dann konnte man so schön vorne ein Brett reinlegen, einfach so, weil es hier unten schmaler war, konnte man so ein Brett reinlegen und sich darauf setzen. So, da saß der Knecht auf seinem Brett und fuhr Richtung Dorf. Und die Frau kam dicht hinterher mit ihrem leeren Ackerwagen. Hinten drauf hatte sie die leeren Säcke und Körbe und Zeug. Und neben ihr saß ihre kleine Tochter. Die hatte sie mitgenommen. Und am Stadtausgang hat sie angehalten und wollte in einem Geschäft noch in einem Tante-Emma-Laden wollte sie noch einiges kaufen. So, dann ist sie runtergestiegen von ihrem Ackerwagen und da hat sie einen großen Fehler gemacht. Ich bin ja auch von einem Bauernhof. Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, wäre ich Bauer geworden. Aber wir waren drei Söhne und hatten nur einen Hof. Und mein Vater hat mir immer vorgerechnet, wo es überall noch Höfe gab, wo nur Mädchen waren. Aber irgendwie, ja, ich wollte was anderes. Ich wollte unbedingt Automechaniker lernen. oder Elektriker, eins von beiden. Und was habe ich rumgeweint bei den Verwandten, dass sie mit Papa reden und bis die ihn endlich weichgeklopft haben und ich dann erstmal Automechaniker lernen durfte. Das war mein erster Beruf. Aber ich bin ein Jahr später, als ich schon mit der Schule war, war ich ein Jahr zu Hause auf dem Hof. Mein älterer Bruder ging zur landwirtschaftlichen Schule und ich war zu Hause und mein Vater hat mich da angelernt. Was habe ich gepflügt? Manchmal tagelang von morgens bis abends bin ich hinter dem Pflug hergegangen. Und bei all den Erntearbeiten, was habe ich für tausende von Litern Milch gemolken mit diesen beiden Händen? Damals gab es ja noch keine Milchmaschinen und mich mit dem Mist abgemüht und so weiter. Wie oft mein Vater mir das eingeschärft hat, Junge. Wenn du das Gespann verlässt, immer einen Kettenstrang aushängen von einem Pferd. Mindestens einen Kettenstrang aushängen und die Leine festmachen. Entweder um diese Strebe oder um die Radachse. Wenn mal irgendwas passiert und die Pferde scheuen, damit sie nicht weg können. Das hat mein Vater mir immer wieder eingeschärft. Einen Kettenstrang aushängen, Leine festmachen, wenn du das Gespann verlässt. Das habe ich auch immer so gemacht. Diese Frau hat das nicht gemacht. Die ist einfach abgestiegen, ins Geschäft gegangen und in dem Moment kam ein Lastwagen um die Ecke aus einer Seitenstraße und das hat fürchterlich gepoltert. Die Pferde scheuten, wurden wild und gingen durch. Mit dem leeren Ackerwagen. Da drauf saß das Mädchen auf diesem wackeligen Brett und hat sich festgehalten an dieser Strebe und dann im Galopp. Die Frau dann hinterher, aber Pferde können schneller als eine Bauersfrau. Der Abstand wurde immer größer. Das Kind auf dem Wagen schrie um ihr Leben. Und dann fielen hinten die Säcke runter und die Körbe und so weiter. Man kann sich das so richtig vorstellen. Und dann passierte Folgendes. Als dieser Wagen dann näher an den ersten Wagen rankam, und der Knecht das sah, was da passierte, ist der Knecht ganz dicht auf die Seite. Auf der Seite war so ein Sandstreifen. Ist er auf die Seite und hat sein Gespann gesichert. Und dann hat er auf seinem Brett gestanden und gewartet, bis dann dieses Gespann kam und dann ist er rübergesprungen. Ist rübergesprungen auf ein Pferd. Aber dann ist er runtergerutscht. Das ganze Geschirr ist mitgerutscht zwischen diese beiden Pferde. Inzwischen wurde es langsamer. Die Pferde blieben sogar stehen. Und da kamen Leute und haben die Pferde dann beruhigt. Und dann haben sie ihn rausgezogen, der lag dann da hinten irgendwo, schwer verletzt, bewusstlos. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Ihr Lieben, als ich die gehört habe damals von dem Bruder, der die erzählte, oh, das ging mir durch und durch. Der Mann kam ins Krankenhaus, schwer verletzt, bewusstlos. Am anderen Morgen kam er das erste Mal durch am Vormittag, macht seine Augen auf. Wo bin ich hier? Wo bin ich? Krankenschwestern da und einige da am Bett. Und dann fragt er, lebt das Kind noch? Muss man sich vorstellen. Die erste Frage, lebt das Kind noch? Die wussten überhaupt nicht vom Kind. Was für ein Kind? Er war schon wieder weg. Nach einiger Zeit Ärzte an seinem Bett und große Beratung. Mit einmal macht er wieder seine Augen auf und wieder dieselbe Frage. Lebt das Kind noch? Sie wussten nichts von einem Kind. Als der Mann das dritte Mal durchkam, das letzte Mal, da kam gerade jemand in die Tür rein. Dann hat er sich mit letzter Kraft aufgerichtet und zur Tür geguckt. Und da hat er gesehen, nein, Sie sind es nicht. Sie sind es nicht. Ach so, bei dem zweiten Mal hatte er noch gefragt, das habe ich ihm vergessen. Waren Sie schon hier? Lebt das Kind noch? Ja, das Kind lebt noch. Inzwischen hatte sich das da herumgesprochen. Waren Sie schon hier? Und ja, wer war hier? Die Meistersleute. Waren Sie schon hier? Er hat wahrscheinlich gedacht, jetzt wird der Bauer mich nicht mehr schlagen. Jetzt wird es mir besser gehen auf dem Bauernhof. Ich habe das Kind gerettet. Waren Sie schon hier? Nein, die waren noch nicht hier. Und als er das dritte Mal durchkam, so war es. Beim dritten Mal hat er sich mit letzter Kraft aufgerichtet und zur Tür geguckt und hat wohl gedacht, jetzt kommen sie, um sich zu bedanken oder was. Er guckt hin, aber es war nicht der Bauer und war auch nicht seine Frau. Ganz enttäuscht hat er nur noch gesagt, das war das Letzte. Kommen sie denn immer noch nicht? und fiel zurück ins Kissen und war tot. Kommen sie denn immer noch nicht? Gestern Nachmittag habe ich das Kind gerettet. Das Kind lebt. Kommen sie denn immer noch nicht? Ihr Lieben, als ich diese Geschichte gehört habe damals, ich glaube, das war auch die Absicht des Bruders, uns damit eine geistliche Wahrheit zu verdeutlichen. Da wurde mir das wirklich zu einer ganz gewaltigen Predigt. Kommen sie denn immer noch nicht? In manch einer Evangelisation habe ich an diese Geschichte gedacht. Und dann an manche Leute gedacht. Und dann gedacht, was muss noch passieren? Was muss noch passieren, bis die Frau sich bekehrt? Kommt sie denn immer noch nicht? Jetzt ist die Evangelisation zu Ende. Eine ganze Reihe Leute haben sich bekehrt und die geht nach Hause, obwohl sie ganz genau weiß, ich bin nicht bekehrt. Geht die bekehrt nach Hause. Vorhin betete jemand in der Gebetsstunde, betete für irgendeine Person, die da war, die in der Evangelisation war und so angesprochen war, dass sie gedacht hat, die bekehrt sich bestimmt heute Abend. Und der Abend ist zu Ende, die steht auf und geht raus. Wie ist denn das möglich? Kommt sie denn immer noch nicht? Was muss denn noch passieren? Kommt er denn immer noch nicht? Ich könnte mir gut vorstellen, auch heute Abend sitzen eine ganze Reihe Leute hier. Männer, Frauen, vielleicht junge Mädchen, junge Männer. Die wissen ganz genau, ich bin nicht bekehrt. Die wissen das ganz genau, ich bin nicht gerettet. Du weißt nicht, ob du morgen Abend noch lebst. Kommt er denn immer noch nicht? Kommt sie denn immer noch nicht? Was muss denn noch passieren, bis du endlich sagst, und jetzt mache ich's. Dies ist mein Abend. Dies ist meine Gelegenheit. Heute Abend bekehre ich mich. Mir egal jetzt, was die anderen denken. Jetzt gehe ich zu Jesus. Heute Abend will ich gerettet werden. Oh, ihr Lieben, die ihr noch nicht gerettet seid, noch nicht wiedergeboren seid, bitte kommt doch heute Abend. Wir machen das jetzt genauso wie im Sportzentrum. Der Chor singt uns jetzt ein Lied, ein Einladungslied. Und ich werde mich da hinstellen. Wir haben hier vorne viel Platz. Hier können zig Leute stehen. Während der Chor singt, bist du eingeladen, hier nach vorne herzukommen. Ob von da oder von da oben. Der Weg ist so, dass man das gut schafft bei einem einzigen Vers. Aber sie singen einige Verse. Und ich lade dich dazu ein. Der Chor steht schon mal auf und dann bete ich erst einmal. Wollen wir alle aufstehen und ich bete erst einmal. Lieber Herr Jesus, wir stehen jetzt vor dir. Wir sind in deiner Gegenwart. Du siehst jetzt in jedes Herz. Herr, wir sind dir so dankbar für alle, die sich bekehrt haben und jetzt ihren Weg mit dir gehen wollen. Und wir bitten dich so, dass du ihnen hilfst. Herr, mach ihnen die Bibel zum liebsten Buch und das Gebet zu einer täglichen Gewohnheit. Mach ihnen die Gemeinde zum liebsten Ort. Mach ihnen die Sünde zum Ekel. Sie haben lange genug in der Sünde gelebt. Es ist wirklich genug. Jetzt sollen sie für dich leben. Und das wollen sie ja. Darum haben sie sich ja bekehrt. Oh, Herr Jesus, segne sie. Segne sie. Überbitten und verstehen. Halte sie fest. Komme, was da wolle. Bring sie durch. Herr Jesus, du weißt, wir sind sehr, sehr traurig darüber, dass so manche ganz kurz vor der Tür umgedreht sind, die Halle verlassen haben und sich nicht bekehrt haben. Und manche von ihnen sind heute Abend hier. Herr, wir beten jetzt noch einmal für sie. Viele Herzen ringen jetzt mit. Ich weiß es. Herr, du siehst es. Wir beten für sie. Wir beten für die, die noch keine Heilsgewissheit haben. Oh, bitte mach ihnen jetzt alles andere klein. Und diese eine Sache groß, oh bitte, Herr Jesus, und gib ihnen den Mut, gib ihnen die Kraft, dass sie sich jetzt losreißen und dass sie jetzt sofort sich auf den Weg machen und hier nach vorn kommen. Herr Jesus, wir bitten dich, lass auch an diesem Abend Menschen überwunden werden. Eine ganze Schar kannst du retten heute Abend. Oh, wir bitten dich, tu es jetzt. Wir bitten in Jesu Namen. Amen.